Hallo, liebe Podcast-Fans. Willkommen zur 23. Ausgabe des ETCG Audio Podcasts. Ich habe mir heute mal keinen Italiener zur Seite gestellt. Der ist nämlich verhindert. Dafür gibt es einen Teilnehmer des Metropolitan Masters des Showdown-Turniers vom Wochenende, den Norman Wilde. Grüß dich, Norman.
Hallo.
Ansonsten haben wir als Community-Guest heute den Philipp, der uns jetzt mal kurz seinen ETCG-Nick selbst sagt, weil ich den nämlich nicht aussprechen
Ja,
kann.
einfach ganz normal CSS-ETCG, aber es kann man halt CSS-ETCG sagen, ganz einfach.
Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Unsere Themen heute sind der eben schon angesprochene Showdown des Metropolitan Masters aus Zürich, bei dem ich als Courage dabei war und dann Norman als Teil des deutschen Teams, was dort gegen die Schweizer angetreten ist und verloren hat.
Penner.
Und ansonsten unterhalten wir uns nachher noch ein bisschen drüber, wie man sich am besten auf die YCS Leipzig vorbereitet und wie sich speziell Norman und Philipp auf das Turnier vorbereiten. So, fangen wir mal an mit den Metropolitan Masters The Showdown. Norman, wie hat dir das Wochenende gefallen?
Ja, war echt cooles Wochenende, bis auf den Fakt, dass wir verloren haben und bis auf den Fakt, dass wir verloren haben, weil ich verloren habe. Aber ansonsten war echt gut und ich hatte auch, die Schweizer waren alle super nett, waren noch richtig coole Gegner, also man hatte auch nicht so das Gefühl, dass jetzt man unter großem Druck stand. War halt alles eine ziemlich entspannte Atmosphäre. Und die
Ach
Judges
so,
und das
ja.
Coverage-Team waren natürlich auch spitze.
Natürlich. Was sonst? Zur Erklärung nochmal für gerade eben, was Norman meinte mit, wir haben verloren, weil ich verloren habe. Es war so, dass die Teams, die gegeneinander angetreten im Prinzip sich die ganze Zeit die Waage gehalten haben. Es stand im Prinzip wirklich das ganze Turnier über nur unentschieden, weswegen man sich sogar die letzte Vorrunde gespart hat, weil auch die nichts verändert hätte. Und am Ende war es eigentlich so geplant, dass die beiden punktbesten Spieler beider Teams gegeneinander antreten. Das wurde dann nochmal kurzfristig abgeändert. Dann konnten die Teams sich einfach jemanden aussuchen, der für sie antritt. Überraschenderweise waren das dann trotzdem die beiden Punktbesten. Surprise, surprise. Ja, das war eben Norman vom deutschen Team und der Roman Kieser vom Schweizer Team. Ja, und dann hat halt Norman kassiert. 2-0.
Ziemlich bitter. Einmal Döner mit alles.
Einmal
Zweimal.
Döner mit alles. Genau. In einem mächtigen Aufzieh-Mirror-Match. Ansonsten, im Prinzip muss man ja auch sagen, dass Turnier selbst war ja nur ein ganz kleiner Teil dieses Event-Wochenendes. Das Hotel, wie hat dir das Hotel gefallen oben auf dem Uetliberg?
Das Hotel war echt klasse, also bis auf den Fakt, dass man halt eine halbe Stunde hingebraucht hat und noch 10 Minuten hochlaufen musste. Aber an sich war die Location an sich echt super. Das Essen war bis auf das Frühstück etwas fragwürdig für den Preis, den man da bezahlt hat, oder beziehungsweise den Amigo beziehungsweise Caletto bezahlt hat.
Ja.
Aber ansonsten war, also wir hatten sogar einen echten eigenen indischen Koch, der einem morgens das Omelett gebraten hat. Da konnte man sich echt nicht beschweren.
Hast du den jeden früh in Anspruch genommen oder nur den
Klar,
einen?
ich habe den extra aus der Küche geholt.
Echt jetzt?
Ja.
Ah, Jirling. Nee, ansonsten muss man aber dem Uetliberg Hotel da, dem Top of Zürich, wie hieß Utukulm, Utukulm.
Utukulm Top of Zürich
Jo.
Hotel.
Dem muss man zumindest mal zugutehalten, dass es ja nicht alleine so teuer war. Also es war, fand ich, besonders teuer, aber ich meine, wo wir unten in Zürich waren am Samstag, war es ja genau nicht viel billiger.
Ja, halt, ich weiß.
Ja, man muss halt sich einfach vor Augen halten, so ein Schweizer verdient monatlich, also so ein Mittelklasseverdiener dort, so circa 7.000 Schweizer Franken. Das sind halt umgerechnet um die 6.000 Euro. Also da, ich weiß nicht, wie in Deutschland der Durchschnitt liegt, aber ich würde den so auf 2000 bis maximal 2500 schätzen für einen wirklich für einen Mittelständler. Also das kann man wirklich nicht vergleichen.
Das heißt, relativ für die gesehen kostet für die ein Tourguide irgendwie die 30 bis 40 Euro.
Müsste es eigentlich, aber ich schätze mal, auf sowas ist dann bei Ihnen, bei dem wahrscheinlich nicht teurer.
Nee, bei denen ist
Weil
die Kartenpreise sind gleich, aber wenn man relativ gesehen von dem, was sie verdienen halt sieht, ist es für die
ja.
halt billiger.
Alles, was halt Lebenserhaltungskosten angeht, ist halt bei dem wirklich extrem. Im Vergleich für uns.
Super McDonald's Spargelmenü für 12 Euro.
Richtig. Es war halt immer ein bisschen bitter und man kam sich immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so ein bisschen minderwertig vor, weil wir haben halt, wir haben zwar nicht gejammert über die Preise, aber man hat dann schon immer so seine, sag ich mal, schon nicht mehr ironischen, sondern schon so ein bisschen sarkastischen Witze gemacht über die Preise, weil wie sollte man schon anders damit umgehen? Ja. Und die haben immer sich wahrscheinlich nur gedacht, was haben die eigentlich für ein Problem?
Ja.
Philipp, du hast ja die Courage, also das Turnier nur durch die Courage von zu Hause aus mitverfolgt. Was ist dir jetzt besonders im Gedächtnis hängen geblieben oder was hat dir besonders gefallen?
Ja, was mir besonders gefallen hat, ja, ich fand eigentlich gut, dass ja ein X-Saber-Deck gespielt wurde.
Mhm.
Und naja, dass nie so viele Insektor da sind, weil ich hätte gedacht, es werden auf alle Fälle mehr Insektor werden als Windups.
Insektor ist so schlecht.
Ja, also, wo du das gerade ansprichst, wir hatten ja wirklich auch ein sehr vielfältiges Metagame. Mhm. Wenn man sich vor Augen hält, dass ja nur 8 Spieler da waren, waren von den 8 Spielern halt nur 2, die dieselbe Deck gespielt haben. Das waren eben die beiden Wind-Up-Decks von Norman und Roman. Dann waren noch 2 Dino-Rabbits unterwegs und dann ein Chaos-Anti, ein XYZ-Synchro, ein Insektor und eben das von Philipp angesprochene eine X-Saber. Also wirklich sehr schön abwechslungsreich, das ja. Ganze. Gut, mal abgesehen vom Metagame, Philipp, da gab es ja diesen Seal-Teil in der zweiten Hälfte des Turniers am Sonntag.
Mhm.
Wie hat dir denn dieser Turnierteil gefallen? Also hättest du das vielleicht mal gerne sogar, dass die das bei einer deutschen Meisterschaft so machen, mit so einem Sealed-Anteil? Was hältst du davon?
Also ich finde es, also ist mal was anderes als sonst immer, wo es gegen die Decks der anderen Spieler zu spielen, weil man ja auch in den ganzen Vorrunden gegen die gespielt hat. Deswegen ist es ja immer, man soll ja auch den Besten wählen und das entscheidet sich eben halt sehr gut durch das Seal-Turnier, weil ja dann jeder sozusagen die gleichen Voraussetzungen hat mit den gleichen Karten, die er dann aus dem Busch ziehen kann.
Naja.
Das ist in der Theorie immer so lustig gesagt, aber es gibt natürlich dann, wir haben glaube ich alle Tinwave 2 Displays bekommen und Tinwave 1. Und da gibt es natürlich schon Unterschiede in Display für die Sneak, zum Beispiel derjenige, der den Dark Seamog Tin bekommt oder das mit Guardian Eartus Tin, die waren natürlich schon leicht bevorteilt. Dann kommt es natürlich immer darauf an, was man aus den Boostern noch rauszieht. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit den Schweizer, also die Schweizer hatten eigentlich eine ganz coole Idee, dass man zum Beispiel alle Karten, die das Team bekommt, sozusagen poolen kann, dass man sozusagen einen riesigen Kartenpool für das Team hat und dass man sich daraus dann 4 Decks baut. Aber es wurde halt kurzerhand vom Management abgelehnt.
Ja, aber kann ich auch verstehen, dass... Ich meine, gut, hätte man so machen können, aber es war zwar ein Teamturnier, aber im Prinzip hat ja trotzdem jeder für sich selber gespielt.
Ja.
Theoretisch hätte man das aber auch so machen können, hast du recht.
Ja, ne.
Gibt bei Magic vergleichbare Varianten, wo das auch, wo man als Dreierteam spielen kann und wo man auch in einem Seed-Format eben zu dritt, sag ich mal, aus einem großen Kartenpool sich 3 einzelne Decks dann baut. Also unmöglich gewesen wäre es nicht.
Ja, gibt Vor- und Nachteile dazu.
Richtig. Jetzt als direkter Teilnehmer an dem Seal selbst, Norman, wie fandest du eben diese Variante? Ich meine, ihr habt die Tinbox gekriegt.
Ja.
Jetzt helfen wir mal gerade weiter. Wie viele Booster sind in so einer Tinbox? 4? 5?
5.
Und dann hattet ihr noch extra, glaube ich, 3 Booster von Order of Chaos gekriegt.
Genau.
Ja, genau. Ja. Wie fandst du das jetzt an sich, sag ich mal, diese Zusammenstellung, um da draußen ein Zieldeck zu bauen?
Also das ging schon, war schon auf einer gewissen Art und Weise möglich. Man hat schon so kleine Kombos gezogen. Ich hatte so eine richtig coole Kombo, irgendwie diese Spielmarken-Eiscreme und so ein Monster. Weil wenn du Snormis sammelst, kriegst du für jedes Monster deines Gegners einen Token. Und dann hast du halt diese Eiscreme gespielt, also deinen Token geoffert und konntest dann halt Karten vom Gegner zerstören, so viele Tokens wie du hattest. Das war halt so, im Sealed war das halt die überkrasse Kombo, war halt wie so ein schwarzes Loch. Wenn der Gegner dir dick hingelegt hast, hast du einfach die beiden Karten gespielt und dann war vorbei. Aber an sich kam es natürlich ganz krass darauf an, was du gezogen hast. Ich hatte zum Beispiel übelst Glück, ich habe noch diesen Interplanetary Popo Dragon gezogen, der irgendwie special.
Ja, das ist natürlich super.
Das ist die krasseste Karte für eine Sneak. Und da war ich schon leicht bevorteilt, aber Es gab ja noch andere Kandidaten, die da auch entsprechend Karten gezogen haben aus den Boostern. Also es hat sich war ungefähr gleich, so was wir so in Teams auch gezogen hatten. Da gab es halt zwei krasse Pools und zwei weniger krasse Pools. Aber das Spielen hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil man musste mal ein bisschen anders denken beim Spielen. Weil man also auch anders denken als auf einer Sneak, weil man eben auch noch mehr Combo-Möglichkeiten hatte. Weil man eben mit verschiedenen Boostern auch gespielt hat.
Apropos Seal Deck Teil, was sagst du denn dazu, dass das ja alle gegen den Courage Lock geschmatzt hat?
Ja, ich habe ja nicht gegen dich gespielt.
Nee, das ist richtig.
Siehst du, aber also kann man nicht sagen, dass ich gegen dich geschmatzt habe, aber nee, ja, keine Ahnung. Also hattest du halt einen guten Pool, hast du es gut
ja,
gespielt?
Das der war wirklich gut, der Pool.
Ja, und?
Es kam mir zwischenzeitlich ja wirklich schon so vor wie so ein halbes Photon-Deck. Ja. Also ich hatte wirklich unheimlich viele Photon-Monster. Zwar als Unterstützung nur die eine Lanze, aber es war schon ziemlich cool. Ja. Wobei ich nicht verstanden habe, wie ich zweimal gegen den Mitgereisten vom Tüllmann, ja. Vom ja. Justin Tüllmann gewinnen konnte, weil der ja. hatte alles und noch mehr und er hat ja ein halbes Insektor-Deck auch noch irgendwie ja, drin gehabt.
Ich weiß nicht, der hat es einfach, also jetzt nichts gegen Christopher, aber der hat es einfach komisch gespielt. Also ich weiß nicht, da waren manchmal so Züge dabei, da hat man sich gedacht, naja, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber hatte ich auch schon fast vermutet. Ich habe mir auch manchmal gedacht, wieso, ja, keine Ahnung. Ich hatte auch mir manchmal gedacht, das hätte er anders lösen können. Aber sei es drum, ich war dem nicht abgeneigt.
Das glaube ich dir.
Und um das mit dem Seal Deck jetzt noch abzuschließen, ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass demnächst, oder was heißt demnächst, dass irgendwann jetzt so ein Sealed Booster Pack erscheint, so extra nur für Sealed Play. Ich weiß leider gerade, ich habe gerade gar nicht im Kopf, wie es heißt. Ah, warte, mir fällt gerade ein, es heißt irgendwie so Battle Pack Epic Dawn.
Ja,
oder so.
Ist richtig, richtig.
Ja, genau. Das ist im Prinzip ein Booster Pack nur gemacht für Sealed Deck Play. Beinhaltet, glaube ich, pro Booster 5 Karten, alles Reprints. Davon sind 3 Common, eine ist Rare und eine ist in einer neuen Foil-Variante, von der noch keiner genau weiß, wie sie aussieht. Und das kann im Prinzip dann jede dieser Karten aus dem gesamten Set sein. Also jede Karte in dem Set kann potenziell als eine Holo gezogen werden, ähnlich wie das bei Magic ist.
Achso, ist das dieses Booster, wo der Tourguide als Reprint kommt?
Ja, das ist er.
Ja, genau das ist das.
Alles klar.
Das ist das. Und das ist halt extra gemacht für Seal Deck Play. Jetzt wäre es ja theoretisch möglich, dass man sogar in Zukunft mal, wenn man, sag ich mal, das beibehält und mehrere solche Packs rausbringt, eine nationale Meisterschaft mit einem Constructed-Teil und einem Seal-Deck-Teil austrägt. Was würdet ihr davon halten, wenn das wirklich mal so realisiert wird?
Ja, ich fände es mal eine Abwechslung. Man müsste es halt nie jedes Jahr machen, man könnte es halt mal abwechselnd machen oder zum Beispiel, ja, vielleicht extra Events am Anfang erstmal starten, damit das ein bisschen ins Rollen kommt. Weil man weiß ja, dass die Yu-Gi-Oh! Community nie immer so auf Neuigkeiten steht. Aber ich würde es auf alle Fälle mal testen wollen. Weil das ist halt mal was anderes als immer der ganze Quatsch mit Tourguide und ich reck mich oft über die ganzen Gelddecks und sonst Mist.
Ja, man könnte es mal als Side-Event starten und dann mal gucken, was draus wird. Ist ja, muss man schauen, was daraus werden kann. Vielleicht ist man irgendwann so weit, dass man sowas zum Beispiel sagt, man spielt die Vorrunden generell halt nur mit seinem normalen Constructed Deck und wenn man in den Tops kommt, kriegt man eben halt schon einen Preis inbegriffen, diese Booster, und baut sich daraus ein Deck und dann geht's halt mit diesem Deck darum, um den Titel der USCS oder des Deutschen Meisters.
Zumal es ja eine strategische Erweiterung des Ganzen auch wäre. Es gibt ja genug Leute, die jetzt zu einer deutschen Meisterschaft hinfahren, auch wirklich erfolgreiche Spieler, die aber selbst nicht unbedingt so geschickt im Bau von einem Deck sind. Die wissen halt, wie man das Deck spielt, können aber selbst nicht so besonders gut Decks bauen. Hier würde dann wirklich, wenn man einen Constructed und einen Zielteil abhalten würde, würde nicht nur der Spieler, der halt besonders gut spielen kann, sondern auch gute Deckbauer, sage ich mal, wahrscheinlich dann vorne landen. Das heißt, sind einfach mehr Skills gefragt als zuvor. Das, die Leute schreien ja immer nach einem skillträchtigen Spiel. Insofern könnte das ja wirklich förderlich sein.
Könnte es. Würde auch eine Möglichkeit geben. Also, ich denke mal, wäre auch ganz attraktiv halt für die jüngere Spielerszene, weil die dann eben auch nicht so viel Geld brauchen würden und dann halt noch mehr Booster von dem Turnier kriegen würden, wenn sie halt dann halt diese Constructed-Karten noch behalten dürfen. Aber wie immer kommt es dann natürlich auch darauf an, wenn man halt aus seinem Constructed-Teil nur Scheiße zieht, dann kann man eben auch der beste Deckbauer der Welt sein und dann kann man daraus auch nicht wirklich was machen.
Ja, richtig. Das Glück gehört natürlich immer dazu, das ist klar.
Das ist halt so ein Das muss man gucken, wenn man sich die Waage hält. Oder man gibt mal jedem Spieler den gleichen Kartenpool. Das wäre das Fairste dann in so einer Situation. Aber es sind halt Sachen, da muss Konami sich dran setzen. Da kann man als Spieler nur drüber rätseln, ob sowas gut wäre oder nicht.
Das ist richtig, das ist richtig. Ich bin sowieso auch mal gespannt, wie sich dann mit diesen Sealed Booster Packs spielen lässt und insgesamt wie die Sache ankommt. Wenn die sich nicht durchsetzt und die Verkäufe schlecht sind, werden die sowieso schneller wieder von der Bildfläche verschwunden sein, als man gucken kann.
Ich denke schon, dass sich das durchsetzen wird, und zwar in dem Teil, weil da halt auch gute Karten drin sind und man halt, wenn man die Karten haben will, dieses Format spielen will, dann kriegt man vielleicht auch mit, dass es gar nicht so schlecht ist.
Ja, ist halt die Frage nur, kaufen sich die Leute dann die Booster nur wegen den guten Karten oder weil sie auch wirklich Spaß an dem Sealed Deck Play haben?
Weiß man schon, ob die Booster dann frei erhältlich sein werden oder nur, wenn man dieses Turnierformat spielt?
Die sind ganz normal erhältlich. Ja, die kannst du im Laden kaufen. Die sind halt nur extra zusätzlich dafür angefertigt, damit auch vernünftig Sealed Play betreiben zu können.
Und dann ist es was anderes. Könnte das jetzt ein Hinweis sein, dass Hexe und dunkler magisches Chaos wieder erlaubt werden? Oder?
Ach, das bleibt deiner Fantasie überlassen. Das, also ganz ehrlich, ich würde es nicht vermuten, dass sowas wie Hexe vom Schwarzen Wald wieder erlaubt wird. Aber hey, ich hab schon seltsamere Sachen bei Yu-Gi-Oh! Erlebt, also.
Black Luster auf 1.
Ja, naja, ja, kann man vielleicht nicht so richtig vergleichen. Also ich fände eine Hexe fast noch eine Spur weit schlimmer.
Ja, Hexe wäre auf alle Fälle sehr schlimm. Ist ja schlimmer als Sangan, und Sangan ist schon schlimm in dem Format.
Ja. So, Norman, bevor wir uns vom Metropolitan Masters verabschieden, frage ich dich nochmal, du wolltest es unbedingt mit aller Kraft mehrfach in die Courage schaffen, oder?
Wieso? Was meinst du?
Und ja, ne, einfach mal so ganz allein in den Zug steigen.
Ja, das
oder halt so seltsame Fragen bringen oder beziehungsweise so seltsame Antworten bringen wie, hey Norman, wie habt ihr gespielt? Was, mein Gegner spielt noch?
Ja, keine Ahnung. Also der Zugfail, dafür kann ich ja nichts. Mir wurde gesagt, Norman, renn mal vor, halt den Zug auf. Und hier als Berliner ist man gewohnt, wenn man zwischen den Türen stehen bleibt, dass die Türen dann nicht zugehen, sondern so einen automatischen Stopper haben und wieder aufgehen. Aber die Türen haben sich dann freundlicherweise gedacht, dass sie mich dazwischen erdrücken wollen. Da habe ich gedacht, okay, ja, dann wirst du es vor, dass du es nicht raus, gehst rein. Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du halt von innen mit dem Knopf noch, mit dem Notfallknopf oder so es aufdrücken. Aber nö, ist dann einfach zugegangen und losgedüst der Zug.
Ja, ich fand's sowieso sehr episch. Ich meine, wir hatten ja vorher schon, wir wussten ja, dass es relativ knapp wird. Ja. Dann kommen wir echt dort an dem Bahnsteig dort an, am Fuß vom Uetliberg, und sehen den Zug halt noch stehen, und ich scherze noch so, pass auf, der fährt direkt los, wenn wir eigentlich schon fast drin sind, und dann ist es wirklich so. Ich meine, wir wollen gerade wirklich auf den Knopf drücken, in dem Moment fährt er los. Also echt auch nochmal einen schönen Gruß an dem Bahnfahrer da, also an dem Zugführer. Ja, sehr netter Mensch.
Ich glaube, deswegen wird man Bahnfahrer, einfach weil man daran Freude hat, wenn man mit vor anderen wegfahren kann. Also bei uns in Berlin sind die Busfahrer auch nicht die nettesten.
Ja.
Könnte man denen schon zutrauen.
Ja, super neutraler Schweizer, sage ich da einfach mal. Okay, so viel zum Metropolitan Masters, The Showdown. Kommen wir jetzt mal zur YCS Leipzig. Die ist in ein bisschen was über einer Woche.
Mhm.
Ja.
Und ich schätze mal, ihr beide werdet dabei sein.
Check.
Ja.
Doppelcheck. Dreifachcheck mache ich draus. Ich bin natürlich auch dabei als Schiedsrichter. Philipp, du so als Spieler, ich meine, ist es deine erste YCS?
Ja, es ist meine erste.
Warst du in Bochum damals noch nicht dabei?
Nein, nein, nee. Okay. Da hatte ich aufgehört in der Zeit.
Da vermute ich auch mal, dass es wahrscheinlich das Event-Highlight bis jetzt für dich als Spieler ist, weil es ja doch schon noch eine Sache größer, sag ich mal, als so eine nationale Meisterschaft oder so. Bereitest du dich schon darauf vor und wenn ja, wie bereitest du dich auf das Event vor?
Ja, also vorbereiten, das habe ich vorher schon ein bisschen versucht, weil, ja, das ist ein bisschen schwer jetzt so durch mein Studium, besonders durch die Prüfungsphase, da habe ich nicht so viel Zeit, wie ich eigentlich gerne wollte, investieren in Yu-Gi-Oh!, aber ich habe mich halt vorher schon eigentlich das schon seit der Bekanntgabe der YCS eigentlich doch vorbereitet. Mit Decktests und so und allem Kram.
Was für ein Deck spielst du, wenn man fragen darf?
Also ich werde wahrscheinlich mit einem Sealancer-Variante, also so in Richtung Frogmonarch möchte ich da gehen.
Haha.
Ist halt mal okay. Was anderes.
Wird zurzeit nicht so viel gespielt, vielleicht landest du ja damit einen Überraschungserfolg.
Ja. Hoffen wir es mal.
Also aus welcher Region Deutschland kommst du?
Ich komme direkt aus Sachsen.
Ach, du kommst direkt aus Sachsen.
Ich studiere ja in Chemnitz, also kann mich dort immer schön nach Hause fahren.
Bist du auch Chemnitzer?
Nein, ich komme nicht ursprünglich aus Chemnitz.
Wo wohnst du? Du wohnst aber derzeit in Chemnitz.
Ja, ja, ich studiere in Chemnitz, also deswegen wohne ich dort so.
Also hast du ja nicht weit.
Ja, ja. Ich kann super kostenlos fahren. Alles drin.
Okay. Norman hat ja auch nicht weit. Kommt aus Berlin. Mit wem kommst du angereist, wenn man fragen darf?
Ich komme mit Piran, Björn Christian Schulze und noch zwei anderen Kumpels von mir. Wir fahren mit Auto morgens hin, abends zurück. Ich mache Fahrer.
Ja. Wie morgens hin, abends zurück?
Naja.
Es geht über 2 Tage, das weiß ich schon.
Ja, und dann fahre ich am Sonntag wieder morgens hin und abends zurück.
Nicht dein Ernst?
Natürlich.
Okay.
Todestrip.
Wer das Geld hat.
Wer ist Fahrer? Du selber?
Ich bin selber Fahrer. Das ist sogar günstiger. Wir haben es ausgerechnet. Das ist günstiger, als wenn wir da übernachten würden. Und wir können uns zu Hause duschen. Es sind keine ekligen Jugendspieler irgendwo um einen herum.
Na gut. Na, wenn du sagst, dass sich das lohnt. Ich meine, du machst die Todesfahrt. Die anderen pennen dann im Auto.
Ja, also ich meine, ich bin auch nach Essen gefahren und war 48 Stunden wach. Das hat auch funktioniert.
Gut, dann vertraue ich mal drauf, dass du euch da gesund hin und zurück buxierst. Ja, aber es ist ja wirklich nicht so weit. Also ich habe auch schon ganz andere Fahrten hinter mir.
Und anderthalb Stunden.
Ich erinnere mich da immer ganz liebend gern damals an die Sache in Hamm. Mein Gott, wer kam noch auf solche Austragungsorte? Ansonsten, Norman, kannst du schon verraten, was du spielst? Wird es wieder Wind ab sein?
Naja, das Problem ist halt, mein Kartenpool ist jetzt nicht der größte, deswegen ich habe mir die ganzen Bonzenkarten, Maxe und Tourguide jetzt für das Wochenende geliehen gehabt. Ich gucken, ob ich einen großzügigen Gönner finde, der mir das wieder leiht. Ansonsten schaue ich mir, was ich spiele. Vielleicht spiele ich auch einfach nur einen Kammenhaufen. Oder ich spiele halt Windup ein bisschen abgeändert mit statt den Tourguides mit Reapern. Und Rios, mal gucken.
Aber als Wunschdeck, wenn du es zusammenkriegst, auf jeden Fall wieder Wind Up.
Ja, es macht einfach zu viel Spaß.
Wir wurden das letzte Mal darauf hingewiesen, dass wir professioneller sein sollen. Ich meine natürlich Wind Up.
Ja. Entschuldigung. Ja? Sag einfach Deutsch, aufzieh, dann läuft das.
Nee, aufzieh, nee. Nee, Wind Up, okay, Leute?
Ja.
Danke, Wind Up.
Seid nicht böse Zuhörer. Für unser schlechtes Denglisch. Ansonsten würdest du auch sagen, dass das zurzeit das mit Abstand beste Deck ist? Oder macht es dir jetzt nur besonders viel Spaß, das zu spielen?
Also ich würde schon sagen, dass es das beste Deck ist. Du kannst halt, es gibt zwar zwei Konterkarten, das sind einmal Raider oder Maxe, aber dann hörst du einfach die Runde auf, hast kein Minus gemacht und dann muss der Gegner schon was rauslegen, die überhaupt was entgegensetzen zu können, und man macht einfach zu viel Bonus mit den Trägern und den Fabriken. Also man hat unendliche Optionen, was rauszuhauen. Man kann Adreos bringen für offene Monster, Zenmaio für 2 ZF verdeckt, Handkarten klauen, Monster zurück ins Extra-Deck schicken. Also man hat die breite Auswahl wie ein großes Schweizer Taschenmesser.
Schweizer Taschenmesser.
Schicke Metapher.
Ja, sehr schick. Du hast jetzt auch nur Max C und Effect Railer genannt. Ist die Krähe nicht auch eine ziemlich brauchbare Antikarte gegen das Deck?
Die Krähe stoppt es halt für einen Zug, macht minus eins und dann hat man halt noch die Gefahr, dass man dann nächsten Zug Tourguide auf Leviael frisst, der dann das removed Monster wiederholt. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und man hat halt immer nur einen Zug Zeit, da gegen das Deck zu intervenieren. Das ist halt das Problem. Das einzige Deck, was halt wirklich effektiv was dagegen machen kann, also es gibt zwei Decks, einmal ist Gravekeeper, das legt ja halt die Nico Valley hin, dann musst du halt erstmal gucken. Mhm. Und Rabbit, mit wenn der Dolka liegt, ist auch fast Game. Mhm. Dann hast du halt nur noch das Book und Mind Control und Darkola's out. Es sei denn, man ist halt natürlich Smashing Ground, aber fast im ersten Spiel ist halt immer, kommt drauf an, was der Gegner dir hinlegt.
Wo du gerade die Fabriken genannt hast, mhm. Das war eine der Sachen, die mich am meisten irgendwie am Anfang gewundert hatten. Also ich kannte ja schon von Dueling Network teilweise so ein paar Wind-Up-Builds schon, sag ich mal, bevor jetzt Order of Chaos rausgekommen ist. Ja. Und ich konnte mir immer überhaupt nicht erklären, warum in diesen Builds, die ja damals noch so Sachen wie Marauding Captain und den Genex Ally Birdman genutzt haben, um halt die Combo, sag ich mal, stabil hinzulegen, aber eben wenn die Combo nicht geklappt hat, war das Deck dann auch kaputt. Das hat ja im Prinzip wirklich nur darauf gearbeitet, den Gegner mit nur einer Handkarte starten zu lassen. Warum da drin nie Fabriken gespielt wurden? Philipp, kannst du dir das irgendwie zusammenreimen?
Ja, also, ja, ich hab's nie so ganz verfolgt mit dem Wind-Up-Decks. Also, ja, ich finde die Fabrik eigentlich sehr, sehr gut, weil man eigentlich jede Runde Effekt aktiviert von den Wind-Ups und dann immer sich was Passendes auf die Hand suchen kann für seinen nächsten Zug. Also ich kann es nie ganz so verstehen, warum man drauf nicht gesetzt hat oder warum man es vermieden hat.
Ich denke, das geht halt von den Japanern eher aus. Die haben das, die haben ja die Karten schon früher gehabt und dementsprechend ist früher auf Dueling Network getestet und die haben halt keinen Rabbit und auch keinen Shark. Und wenn man jetzt, also Rabbit war ja früher bekannt im TCG. Das ist auch die Karte, die eigentlich perfekt zur Factory passt, weil alle anderen Karten sind halt nur in deinem Zug aktivierbar. Und der Rabbit, mit dem kannst du halt auch im gegnerischen Zug noch die Fabrik nutzen. Von daher, man hat halt nicht so viele Ziele gehabt. Im CCG sind ja wesentlich mehr Ziele für die Factory erhältlich. Also jetzt mit Rabbit und Shark, das sind ja auch fast die besten Wind-Ups mit.
Richtig. Ja gut, daran kann es wahrscheinlich wirklich liegen. Eben gerade da die japanischen Decks eben mit solchen Nicht-Aufziehmonstern wie dem Marauding Captain und eben noch dem Birdman gefüllt waren, hat man das vielleicht eben wirklich nicht so stabil hingekriegt. Aber an sich ist es natürlich auch irgendwie total bescheuert, so eine Karte wie die Fabrik nicht zu spielen, weil ich vergleiche die immer gerne mit dem schwarzen Wirbelwind von den Blackwings. Weil es ist ja wirklich sehr, sehr ähnlich.
Ja, das ist ein Wirbelwind auf Crack.
Ja, richtig. Es ist nur irgendwie noch viel stärker.
Ja.
Besonders wenn man eben bedenkt, zu welchen Zügen die Wind-Up-Decks so in der Lage sind.
Definitiv.
Ich meine, so eine liegende Fabrik ist halt potenziell einfach in jedem Zug immer mindestens nochmal plus eins, eher mehr.
Ja.
Die kann man im Prinzip gar nicht liegen lassen. Die muss man schnellstens wegkriegen, sonst war es das sowieso. Habt ihr noch irgendwelche Tipps für jetzt vielleicht andere Spieler, für die das nicht nur die erste YCS ist, sondern vielleicht sogar das erste größere Turnier, wie man sich halt wirklich am besten jetzt nochmal vorbereiten kann, vielleicht sogar abseits des Kartenspiels, auf welche Dinge man, besonders wenn man von weiter anreist, achten sollte für so ein Turnierwochenende?
Genügend Schlaf auf alle Fälle. Ich kenne es durch mein anderes Hobby, Computerspiele, und dann wenn man so auf LANs ist, das ist einfach, wenn man vorher den Tag nicht richtig geschlafen hat, das ist einfach so ermüdend dann, besonders wenn man solche, ist ja recht schnell geworden, das Format, man muss halt auf Zack sein, um dort auch zu verfolgen können, die ganzen Züge.
Da habe ich aber ein Gegenargument, in dem Moment, wo du dir genügend Schlaf gönnst, hast du nicht mehr die allseits berüchtigte und anerkannte Ausrede, ich habe heute nur so schlecht gespielt und abgeschnitten, weil ich so wenig geschlafen habe. Alternativ wird das immer noch ergänzt mit, ich habe zu viel getrunken.
Ja, da gibt es also ja auch tausend andere Ausreden.
Das ist auch, glaube ich, das ist mit die häufigste.
Also ich persönlich spiele besser, wenn ich weniger geschlafen habe.
Ist das so?
Ja, na, also von mir aus gesehen, weil ich mich dann sozusagen weil ich weiß, dass ich zu wenig geschlafen habe und dann weiß ich, dass ich mich konzentrieren muss und dann zwinge ich mich sozusagen indirekt mich zu konzentrieren. Weil ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall konzentrieren muss, weil ich sonst so eine Grütze baue.
Ich hatte während meiner aktiven Zeit immer das Gefühl, dass ich besser gespielt habe, wenn ich noch nichts gegessen habe.
Ja, manche trauen sich nicht auf Toilette zu gehen, manche gehen jede Runde auf die Toilette. Es gibt ja, jeder hat so seine Rituale.
Ja, mir kam es aber wirklich dann immer so vor, wenn ich dann doch mal was gegessen hatte, weil ich doch zu viel Hunger habe, habe ich danach immer wirklich massiv verkackt. Ja, kam mir aber vielleicht auch wirklich nur so vor.
Ja. Der Yugi-Aberglaube.
Ja, so in der Art. Okay. Hat hier von euch noch jemand, was er unbedingt loswerden möchte? Ansonsten machen wir heute tatsächlich mal eher Schluss, damit die ganzen Podcast-Überlängen-Hater mal weniger Angriffsfläche haben.
Niemals. Ja, also für die YCS, es gibt so momentan, die Top-Decks beschränken sich relativ auf 4 bis 5 Decks. Das kann sich jeder selber denken, welche Decks das sind. Aber man muss halt für.
Erzähl sie trotzdem noch mal auf.
Okay, wir haben dazu ein Wind-Up, beziehungsweise Aufzieh, Insektor, verschiedene Insektor-Splash-Varianten, Agent, Dark World und
Es
Rabbit.
waren schon vier.
Rabbit.
Okay, fünf. Gut.
Rabbit ist noch ganz gut, habe ich gehört.
Man munkelt.
Ja, aber das Ding bei der YCS ist, man spielt nie mehr als zweimal in den Vorrunden gegen das gleiche Deck. Also man muss gegen jedes Deck, was man sich so denken kann, ein bisschen was im Sideboard haben. Berüchtigt sind für YCS sind immer die Einkarten-Sideboards. Wenn man einfach relativ viele flexible Karten im Sideboard hat, dann kann man auch relativ gut was bauen, ohne die eigene Deckstruktur zu zerstören.
Du würdest jetzt also solchen Decks wie eben gerade X-Saber, was man jetzt ab und zu mal wieder sieht, oder halt sowas wie Monarchen, würdest du keine Chancen zu einräumen?
Ich würde den schon Chancen einräumen. Das sind halt immer so Überraschungsdecks und wenn der ein guter Spieler dahinter sitzt und der ein gutes Sideboard hat, dann kann man damit auch was reißen. Aber die schiere Masse der Tourguide-Spieler wird es einfach unterdrücken.
Ja gut, das stimmt schon. Wenn da wirklich die Masse ankommt, sag ich mal, werden da schon so ein paar dabei sein, die das dann auch, sag ich mal, sicher in die Tops boxieren.
Ja, man hat ja auch in Mexiko gesehen, da waren so ein, zwei coole Decks dabei, so. Zum Beispiel das TG, was einfach mal Cat's Ear Tribe gespielt hat.
Ja,
Richtig
das war
geil.
wirklich ziemlich cool.
Aber so ein Decks mogeln sich dann manchmal durch. Und das finde ich auch ganz cool, weil ich selber mal halt nie so wirklich Geld für das Spiel opfern will. Und von daher meistens auch zu solchen Decks greife dann.
Oh. Na klar, warum nicht? Okay, gut. Wenn jetzt keiner mehr was hat,
Nee.
Begeben wir uns auf die Zielgerade. Die beginnt natürlich wie immer mit der Umfrage, dem Podcast Vote. Passend zu dem kleinen Stichpunkt, den wir vorhin schon hatten, zu den Anreisen und den Übernachtungen, frage ich euch auch, wie, wo und ja, nein, einfach nur wie und wo übernachtet ihr oder kommt ihr unter beim YCS-Wochenende? Und ansonsten noch der Hinweis wieder auf den Community Guest, wenn ihr wie der Philipp mal hier aktiv dabei sein wollt, hinterlasst uns eure Bewerbung im Feedback-Thread. Natürlich nur zusammen mit Feedback. Ist klar. Und ansonsten könnt ihr jetzt wie immer noch jemanden grüßen. Philipp.
Ja, also ein guter alter Giochi-Mania, grüße ich meine Mutti und ja, alle meine Freunde hier in Chemnitz.
Sehr schön. Norman.
Ja, ich möchte gerne den Matthias Dirksen grüßen, der mir freundlicherweise sein Skype und sein Headset zur Verfügung gestellt hat.
Und der uns die ganze Zeit hört.
Ja, der hört uns die ganze Zeit zu, der alte Stalker. Und dann Gregor, der mir die Karten geliehen hat für die Masters Challenge letztes Wochenende. Ja, und ansonsten war es das erstmal an Spielern, die ich grüßen möchte. Natürlich noch den Hotbox Kai, der ist ganz wichtig.
Okay, ich grüße meine Staff-Team-Mitglieder vom Wochenende. zum einen natürlich den Michael Krause und den Sebastian Mattes, allen bestens bekannt als Amigo-Mitarbeiter, und dann noch den Christoph Kova, aka Death Note, den ollen Österreicher, von dem ich übrigens gelernt habe, dass die Bezeichnung Ösi eine Beleidigung ist. Ich dachte immer, das wäre nur eine Abkürzung für Österreicher.
Tja.
Wusstet ihr das?
Nö. Aber du hast von ihm auch gelernt, dass man nicht zu viel Safran an die Spaghetti machen sollte, ne?
Das habe ich auch gelernt. Aber ich hätte trotzdem nie gedacht, dass Ösi eine schlimmere Beleidigung als Schluchtenscheißer ist.
Ist schon was dran.
Ja, gut. In diesem Sinne, das war Podcast Ausgabe 23. Haut rein, Leute. Tschüss.
Tschüss.